Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Nächste Runde. Tim, heute ganz ungewohnt, tagsüber.
Ja, erstmal die nächste Runde. Ich bin ja hier der Kirmesbremser von uns beiden. Du sagst mir die nächste Runde an und hast mich hier jetzt zu einer sehr ungewohnten Zeit ans Mikrofon gelockt. Es ist 11:01 an einem Dienstag. Der Valentinstag ist an uns vorbeigehuscht, kann man sagen.
Ja, ohne Rosen. Die hat nicht geregnet. 11 Uhr vormittags.
Ja.
Muss man ja dazu sagen bei uns, weil wir sonst immer spät nachts unterwegs sind. Aber Bier hast du auch schon offen oder ist es doch noch zu früh?
Nee, hier steht noch das Glas von gestern Abend.
Den Rest
weggeräumt, weil ich tatsächlich bis dato hier unter Hochdruck Texte abgearbeitet habe. Ja. Und jetzt, also zielorientiert, habe ich Texte rausgehauen. Ich wollte gleich, das kann ich jetzt mal sagen, ich wollte gleich die erste Gruppenfahrt unseres neuen Clubs bei Zwift einstellen und dann hast du gesagt, hast du jetzt noch Zeit.
Wird also da auch wieder nichts.
Solltest du nicht einfach drüber hinweggehen? Wir haben jetzt einen Club bei Zwift, den habe ich eingerichtet, ja? Und da kann man jetzt also mit uns zusammen fahren, mit dir und mir.
Mit dir?
Mal gucken, ob ich das überhaupt bedienen kann. Ich weiß gar nicht, wie das alles geht. Muss ich mal ausprobieren. Du kennst das ja mit der Technik und mir, ne?
Ja, schwierig. Kann man eigentlich auch dieses Vintage-Rennrad, was ich mal bei einem Internet-Auktionshaus vor mehr als 10 Jahren, ungefähr 10 Jahren, käuflich erworben habe, wo wir ja auch immer noch eine Geschichte zu planen, kann ich das eigentlich auch smart machen?
Smart, das Rad selber kannst du natürlich immer smart machen. Also du kannst ja...
Könnte ich mir das hier irgendwo hinstellen?
Aufbauen und auf dann, eine Rolle. Ja, das kannst du machen. Also ich weiß nicht, was du für... eine Übersetzung und für eine Klasette drauf.
Deutsch-Englisch und Deutsch-Portugiesisch könnte ich.
Überhaupt ein Problem, die Übersetzerbranche, die tun mir auch ein bisschen leid, ich weiß gar nicht genau.
Sachtextübersetzer, schwierig.
Deeple.com, da wird's eng.
Du sagst aber Deeple oder DeepL?
Deeple, sag ich. Ich kenne die Firma seit längerem und ein Mensch, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist zu Deeple, so hat das mir damals zumindest gesagt, gewechselt. Also insofern, wie auch immer, das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern die Frage ist, welche Übersetzung hast du drauf, vor allem welche Kassette hast du hinten drauf? Das wäre jetzt mal interessant, dann müsste man gucken, ob man da eine passende Kassette auch auf den smarten Trainer setzen kann. Es gibt aber auch ganz klassische Rollen, da musst du ja nur dein Rad einspannen, ohne hinten das Hinterrad auszubauen. Und da kannst du dann, die sind auch mit dem Internet verbindbar und da müsste es auf jeden Fall gehen. Da brauchst du vielleicht einen Adapter hinten für den Schnellspanner. Nein. Hast du überhaupt einen Schnellspanner an deinem Retrorad? Wahrscheinlich nicht.
Doch.
Aber irgendwie würde man das schon zusammen...
Schnellspanner. Den Reifen, ne? Dass man den so schnell rauskriegt?
Ja, nicht den Reifen. Ja, das Rad, ne? Der Reifen.
Ja, das
Reifen
Rad,
rauskriegen wird schwierig.
Ja, die Nomenklatur, da, du weißt ja, auch nach fast 50 Folgen bin ich hier noch nicht tight mit den Begriffen.
Du musst nochmal in das Buch reinlesen. Vielleicht jetzt auch...
Welches Buch?
101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.
Der kleine gelbe Klassiker. Ja, der liegt hier irgendwo in meinem nicht aufgeräumten Büro herum.
Ja.
Das habe ich eben überlegt, ob ich es twittern soll, habe es dann aber gelassen. Ich hätte getwittert, man müsste hier auch nochmal aufräumen. Man mördens, ne? Kennt man ja.
Ja, mögen wir uns auch nochmal eine neue Podcast-Episode bringen, würde ich mal sagen.
Ins, hier, Rindeue in das Internet.
Jetzt sind wir dabei und ich sage jetzt mal,
wir sind heute ein bisschen enger getaktet, ne? Es muss schneller gehen, wir sind zielorientiert.
Ich wollte aber sagen, das haben wir ja gleich direkt wieder vergeigt. Wir wollten diese Folge ja schon vor einem Monat abgespielt haben. Nach dem Motto Vorsätze und jetzt ist schon wieder Februar und der Februar auch schon wieder zur Hälfte rum und wir haben das nicht geschafft. Es geht um Ziele und ich habe mich verabredet mit meinem Nachbarn Orhan, ein sehr, sehr guter Radfahrer, ein ganz toller Mensch. Beides in der Reihenfolge nicht, sondern beides steht nebeneinander. Es war
in erster Linie Mensch.
Mensch, erst Mensch, dann Radfahrer. Und nee, und Orhan ist
Mensch geblieben.
Super Gesprächspartner für das Thema Ziele, fand ich. Ich wollte schon länger, dass wir miteinander sprechen hier im Podcast, aber das war meines Erachtens nach ein sehr gutes Thema, um mit ihm zu reden. Und beim ersten Versuch, der auch schon sehr zielorientiert im Gespräch eigentlich war, hat der Fehlerteufel sich eingeschlichen. Und es kam also zu Störgeräuschen durch ein Handy, das im Keller nebenan lag und versucht hat, Netz zu finden. Das habe ich beim Monitoring zuerst nicht gehört, dann habe ich die Kopfhörer abgesetzt und im Gespräch kam dieses pulsierende Geräusch dann immer wieder vor. Somit Disclaimer von meiner Seite. Es gibt tatsächlich Leute, die gesagt haben, schade, das mit Orhan, das hat jetzt der Philipp Hümpen da zum Beispiel gestern mir geschrieben, weil er den letzten Podcast gehört hat und gehört hat, dass das Gespräch mit Orhan in die Hose gegangen ist. Also inhaltlich war das Gespräch schon toll, aber wir haben einen zweiten Anlauf genommen, Ziele mit Orhan Akkusch. Und das haben wir hier jetzt gleich direkt unterm Knopf.
Den Second Take sozusagen.
Ist ja nicht immer schlecht. Also manchmal ist es schwierig.
Nein, genau.
Bei einem Kennenlerngespräch ist es schwierig, das nochmal zu machen, weil niemals, also ein zweites Blind Date mit derselben Person ist schwierig. Also wir beide versuchen das nicht nur in der Ehe oder in der eheähnlichen Partnerschaft, sondern auch unter uns natürlich immer wieder, den Zauber wieder hochzufahren. Ja, aber
schwierig.
In diesem Fall war es ja
aber Bier hilft.
Das war ja ein anderes Gespräch hier. Und deswegen glaube ich, dass das auch nicht schlecht war. Orhan konnte auch nochmal seine Gedanken sortieren. Und im Grunde genommen sind wir, glaube ich, nicht schlechter als vom ersten Versuch gewesen.
Mhm. Ja, genau. Und ich sag mal so, zwei Takes, manches Album, Hit-Album, Klassiker-Album, bestimmt mehr als zwei Takes mal pro Song gebraucht. Ne? Und meistens lohnt sich das doch.
Mhm.
Ne? Ja. Gut, ich habe gleich noch ein paar Ideen.
Okay.
Hören wir uns das erstmal an. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gespräch. Es geht um Ziele, aber es geht auch eigentlich um was anderes, finde ich. Klingt das nicht spannend? Ich mach mal an.
Stopp. Eins vorweg. Sollen wir nicht einfach bald, so wie das alle anderen machen, die erfolgreich sind bei Podcasts, so ein paar Highlights aus dem Podcast vorne dran klatschen?
Ja.
Zu viel arbeiten.
Da müsste man ja vorher dann alles mal gehört haben.
Schön, fahr los.
Mach das ja eigentlich immer erst, wenn schon das online ist, dass ich dann nochmal...
Fahr ab. Ja, wir sitzen jetzt im Keller in der Luxemburger Straße in Köln, so viel kann ich sagen. Ein moderner Keller, alles sieht sehr gut gepflegt aus, vor allem bei dem Mann, dem ich hier gerade gegenüber sitze. Ich habe gerade mal reingeguckt, es wurde noch Material gepflegt, das Licht geht an und aus, man muss manchmal den Knopf drücken. Wer sitzt hier vor mir?
Ja, mein Name ist Orhan Akkusch.
Orhan, ja.
Oh, der Orhan, ja. Der Orhan. Nachbar.
Der Nachbar. Prost, Orhan.
Ja, prosim.
Leider kein Fassbier heute. Beim letzten Mal, als wir die Aufnahme gemacht haben, die ich dann vergeigt habe, weil ich nicht gehört habe, ob Störungen drin sind, war es Fassbier aus meinem Keller. Diesmal sitzen wir vor deinem Keller und wir trinken Bier aus der Flasche. Das ist natürlich ein Downgrade. Orhan, sag mal kurz, du fährst Rennrad und was machst du beruflich?
Ja, ich fahre Rennrad, bin beruflich Unternehmensjurist. Mhm. Frau, Tochter von 15, ja, so klassisch, so ein bisschen.
Alles klar. Du, wir haben uns ja heute verabredet, weil du jemand bist, den ich als sehr zielgerichtet auch kennengelernt habe. Nicht nur deswegen, aber Thema sind ja in dieser Ausgabe Ziele. Und ich wollte dich mal fragen, ob du damit übereinstimmst. Wir haben das ja schon mal besprochen und vielleicht hast du dir inzwischen anders überlegt. Bist du ein zielgerichteter Rennradfahrer und Mensch?
In der Tat habe ich jetzt vor diesem zweiten Anlauf überlegt, tatsächlich, ob ich beim ersten Anlauf alles so aus meinem Blickwinkel richtig wiedergegeben habe. Ich habe mich auch gefragt, ob ich der richtige Ansprechpartner oder Gast in deinem Podcast bin für das Thema Ziele. Aber letztendlich geht es ja nicht, glaube ich, um Ziele eines Radprofis, sondern um Ziele allgemein. Ja, hier und da habe ich schon über die vielen Jahre verschiedene Ziele gehabt. Das ist schon richtig, ja. Mhm.
Aber grundsätzlich würdest du sagen, du bist als Typ jemand, der sich Ziele setzt und die auch dann verfolgt und da ja vielleicht sogar ein bisschen sich dran festmacht?
Ja, das kann man schon eigentlich, muss ich schon bejahen. Ich glaube,
Strukturiert würde ich jetzt dich von
genau,
außen beschreiben.
ich würde auch eher, genau das ist mein Lieblingswort, was es ersetzen würde, wäre Struktur.
Ja.
Ich glaube, ich komme auch so ein bisschen, ist eine Typfrage, aber ich denke, ich ticke auch so ein bisschen in meiner Arbeitswelt und wer mich so ein bisschen privat kennt, der weiß, dass ich schon also auf Struktur Wert lege oder man könnte auch sagen, der Orhan ist strukturiert oder ein ordentlicher Typ. Und das zeichnet sich dann auch zumindest bei mir auf den Sport über, wenn ich eine
Ja.
Struktur habe, weiß ich, was ich zu tun habe und das noch verbinden kann mit Leidenschaft, dann ist das wunderbar.
Auch ich bewundere jetzt gerade zum Beispiel die sehr gepflegte Ordnung in deinem Fahrradkeller hier. Du hast gerade Material eingepackt, das, glaube ich, repariert oder die Batterie muss geladen werden bei einem Teil, das wir jetzt nicht genauer bezeichnen müssen, wir wollen keine Werbung machen oder das Gegenteil, aber das sieht sehr gut aus, sehr strukturiert und wahrscheinlich hat das alles auch seinen Zweck. Ja, Orhan, erzähl doch mal, seit wann du Rennrad fährst?
Von der Sozialkultur her ist jetzt Radsport, ich bin Kurde aus der Türkei, ist Radsport natürlich eher nicht angesiedelt bei uns oder ist nicht so bekannt oder gar nicht bekannt. Und ich bin dann 85 nach Deutschland, nachdem ich, also ich bin hier geboren und hatte dann Zwischenstationen in der Türkei und bin dann 85 zurück. Und ja, das Erste, was ich in Deutschland sah bei den Kindern, war damals halt ein BMX-Rad. Und ich wollte unbedingt ein BMX-Rad haben. Meine Eltern haben mir auch damals den Wunsch relativ schnell erfüllt. So bin ich erstmal mit einem BMX-Rad aus dem Baumarkt losgetigert und später dann über meinen Nachbarn, der das schon damals, zu damaligen Zeiten, etwas professioneller betrieben hat, habe ich dann auch ein zweites BMX-Rad und ein drittes BMX-Rad relativ kurzer Zeit mir zusammengespart oder schenken lassen über die Jahre. Habe ihn auch schon ein, zwei Mal oder ein paar Mal zu Rennen, zu den wenigen BMX-Rennen, die es damals gab, begleitet und hatte da auch großen Spaß dran in diesem Sport. Damals gab es keine BMX-Vereine in dem Sinne, sondern eher so Hobby,
Ja.
amateurmäßig ausgeübt habe als Jugendlicher und Kind und Jugendlicher. Und so dann habe ich 10 Jahre Fußball gespielt, weil klassisch mein ganzer Freundeskreis im Fußballverein war. Also das heißt, ich bin irgendwie dann zwischen 17 und 27 habe ich 10 Jahre Fußball gespielt im Rhein-Erft-Kreis und habe dann irgendwann gedacht, also das Niveau, das ich in der Liga spiele und das ich selber vielleicht habe, wird dauerhaft nicht gesundheitlich zu ertragen sein von irgendwelchen Bänderrissen und Knieproblemen. Und habe dann mit dem Fußball aufgehört und die große Leidenschaft am TV war schon immer irgendwie die Tour de France und die großen bekannten Namen aus dieser Zeit und bin dann irgendwann zu meinem Fahrradhändler in Kerpen, zu Fahrrad Lützeler, das darf man sagen, denke ich,
Das müssen wir
und
hier fragen, ja.
habe tatsächlich mein erstes Rennrad aus dem Schaufenster heraus, was ein Messestück war, was dann reduziert war, 50%. Und aufgrund der guten freundschaftlichen Beziehung zu ihm mir gekauft und bin dann erstmal gestartet.
Alleine.
Ja, ganz alleine. Ja, wie sah meine Radsportwelt aus? Meine Radsportwelt sah aus, also meine erste Fahrt von Kerpen nach Elsdorf und zurück fühlte sich an, als wenn ich gerade eine Etappe der Tour de France gefahren bin. Also es war so ein großer Spaß und so eine Emotion. Also das war für mich unvorstellbar, dass ich irgendwie 20 Kilometer irgendwo hinfahre und 20 Kilometer zurückfahre, also so eine Tour von
Ja.
35 bis 40 Kilometern fahre.
Da hat so ein Tacho dran oder nicht?
Ich hatte tatsächlich noch einen ganz kleinen, ich weiß nicht, also einen ganz kleinen Tacho mit einem
Ja.
Kabel und mit einem Aufnehmer, also die ganz einfache, also das ist jetzt ja, knapp 20 Jahre
Ja,
her.
der Klassiker mit dem
Ganz
Magnet
genau,
vorne.
ganz einfach, strukturiert, drei Zahlen nur
Okay.
und fertig.
Und also das war Fun.
Ja, es war ein großer Spaß. Und in kurzer Zeit bin ich dann von Kerpen aus in die Nähe der Eifel gefahren, sagen wir mal so, Richtung Zülpich, Fettweis, die Ecke, Richtung Merzenich schon mal, nach Düren hin und zurück war dann schon so das größte Erlebnis. Irgendwann habe ich dann mal überlegt, in deiner Kindheit bist du doch immer mit deinen Eltern irgendwie nach Schwammenaulen und an den Ruhrsee gefahren. Wie kommt man denn da überhaupt hin? Also wie käme man da hin? All das, was es heute natürlich mit Strava, Komoot und Navigation gibt auf dem Tacho, das gab es ja damals nicht. Und dann musste ich mir schon eine Route zurechtlegen, wie ich da hinfahre und wie viele Kilometer das sein können. Das war ja die große Frage. Also ich hatte ja gar keine
Ja,
Erfahrungswerte und gar
ja.
keine Leute, die ich fragen konnte, die Rennrad gefahren sind oder die ich kannte.
Ja. War dir aber wichtig, diese, sagen wir mal, entfernteren Ziele dann anzusteuern direkt?
Ja, ich habe mir schon, man sagt ja so, die Königsdisziplin des Rennradsports ist ja schon, also im Berg hochfahren oder Berge, soweit man von Bergen in der Eifel sprechen kann, waren das damals für mich natürlich so gefühlt Alpenpässe.
Ja. Okay. Das war, also eine Steigerung war relativ schnell drin, das kann man sagen.
Ja, ja, ja. Ich habe also relativ schnell in dem ersten Jahr den Weg in die Eifel gefunden und habe tatsächlich dann auch die Strecken mich nicht erinnern können, aber auf der Landkarte so mich einsehen können. Mit Hilfe meines Vaters, der LKW-Fahrer ist und sich in der Region auch ganz gut auskennt, konnte ich dann schon dann die Routen und die Touren abkerpen, immer vergrößern und dann auch wirklich mit den bekannten Anstiegen in der Eifel verbinden.
Wer dich heute mal auf dem Rad in die Eifel begleitet hat, der weiß, dass du dich da auskennst wie ein Tier, das in dem Naturpark irgendwie heimisch ist. Ja, also du bewegst dich auf diesen Anstiegen, als wäre es dein natürliches Gebiet. Das ist dann ein langer Weg von da damals bis jetzt, kann man wahrscheinlich schon sagen, eine lange Zeit. Aber die Frage, die auf die ich natürlich jetzt hinaus will, ist, du hast ein Rennrad dir gekauft, du hast so ein bisschen dich den Radius erweitert, das sind so alles so Sachen, die passieren. Wann hast du das, wenn du dich daran erinnerst, wann hast du das sozusagen so ernst genommen, dass du was erreichen wolltest, was wirklich ein Ziel war, wie ein Rennen oder wie eine Veranstaltung oder wie eine Kilometerleistung oder ein Durchschnitt auf irgendwelchen längeren Strecken oder so? Also gibt's für dich so einen Moment oder ein Rennen oder so, wo du sagst, das war jetzt das erste Mal, dass ich ein richtig großes Ziel ins Visier genommen habe?
Ja, in der Tat bin ich so im ersten Jahr alleine losgefahren, habe aber damals über meine Ex-Freundin, den Oliver Kessler, kennengelernt aus Köln. Unsere Freundinnen sind beste Freundinnen. Durch einen Zufall habe ich festgestellt, dass er irgendwie oder er, also im Gespräch austauscht, dass er auch Rennrad fuhr. Und er machte das schon einige Jahre und war in einem Verein angemeldet, hatte eine Amateurlizenz und fuhr in einer auch Radsportgruppe, also so ein Freundeskreis, Radsportgruppe, jeden Samstag, feste Abfahrtzeit, immer zusammen, immer ins Bergische oder in die Eifel. Und ja, ich bin relativ schnell irgendwann mal von Kerpen dann dazugekommen in Gymnich und dann ging es dann mit den Kölner Jungs, mit den großen Jungs, die schon viele Jahre Rad fuhren, verschiedene Charaktere dabei, ging es dann in die Eifel und auf dem Rückweg, als ich mich in Gymnich verabschiedet habe, ja, hat man mich angeguckt, hat gesagt, also wenn du das nächste Mal diese Profi-Trikot von Discovery Channel ausziehst und die Beine rasierst, da kannst du gerne wiederkommen. Also ich habe das damals natürlich absolut ernst genommen. Ich habe gesagt, oh, das ist ein Fauxpas, was du heute hier gemacht hast. Aber es war okay, also meine Leistung war anerkannt, dass ich nochmal mitfahren durfte. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut und von da nahm es quasi so seinen Lauf. Ja, mein allererstes Radrennen ist das Hobbyrennen Mailand-Sanremo.
Hobby klingt gut.
Ja.
Längste Klassiker.
Ja, das ist tatsächlich in dieser Radsportgruppe das Ziel gewesen. Also sie sprachen davon, weil sie das auch schon ein, zwei Mal bestritten hatten. Und ich hab dann immer wissbegierig zugehört, wie die sind tatsächlich Mailand-Sanremo auf der Originalstrecke, sind die gefahren nach Italien, also irgendwie, ne, also rübergeflogen, dort ein Auto gemietet, einen großen Bus, also dann einer der Jungs, der hatte dann seinen Vater dabei, der dann als quasi Service-Fahrer fungiert hat und dann haben die in Sanremo auch nochmal ein Hotel zum Schluss gemietet, alles sehr, also so für mich sehr professionell organisiert. Dann habe ich irgendwann ganz höflich gefragt, ob ich da mitfahren dürfte. Also und dann sagte man mir, ja, wenn du entsprechend trainierst, bist du dabei.
Okay.
Und das war
das erste große Ziel.
Das erste große Ziel.
Ja. Das war in welchem Jahr? 2008 dann, oder?
Ich bin der Auffassung 2008, genau. Ja. Okay. 2008, allererstes Radrennen Mailand-Sanremo.
Okay, wie war's?
Tatsächlich hat man mir vor dem Rennen halt viele, viele Tipps gegeben, was alles nicht passieren darf. Also bis zum Tokino-Pass in der großen Hauptgruppe auf jeden Fall dranbleiben, im Windschatten bleiben.
Man muss vielleicht kurz dazu sagen, für die Leute, die sich gar nicht auskennen, also man fährt erst durch die Ebene, oben Po-Ebene und so weiter, von Mailand los, alles flach, alles flach, alles flach, alles flach. Und dann geht's einmal über die Gebirgskette an der Küste. Tokino ist da der höchste Punkt.
In der Tat, also die ersten 120 Kilometer sind bis zum Turchino-Pass, kann man nahezu sagen, flach. Dort fährt man in diesem, sag ich mal, wir sind damals mit 1800 Leuten gestartet, vorne mit 350, 400 Mann sind wir dann 40er Schnitt gefahren. Also ich habe nicht, glaube ich, in 3 Stunden, weiß ich nicht, ob ich einmal zur Flasche gegriffen habe vor Aufregung und Angst, denn es passieren auch sehr viele Stürze und es scheppert an jeder Ecke und das war so viel Aufregung und so viel Adrenalin. Ich glaube, das erste Mal habe ich am Turchino Pass nach der Trinkflasche gegriffen. Also
schon ein ziemliches Stück von Mailand.
Ja, das war nicht ohne. Mhm. Ja, der Turchino Pass, der klar ist erstmal so die erste Hürde, die überwinden werden muss. Dann merkt man schnell, dass man nicht mit dieser großen Gruppe, mit der man unten am Pass angekommen ist, auch über den Pass kommt. Ich habe tatsächlich oben nicht angehalten, also kein Stop, also auch den Ehrgeiz gehabt, beim ersten Stop nicht, bis zum zweiten Stop lieber warten, genug Flaschen, große Flaschen dabei gehabt. Und nach dem Turchino Pass wollte ich dann, wenn man auf die Küste dann runter wollte, auf die ligurische Küste, sollte ich mich in die Gruppen begeben und bloß nicht führen, schön im Windschatten bleiben. Und
das hast du dir selber so ausgedacht oder?
Nee, das war die Vorgabe, also was ich alles machen sollte, weil es war klar, wir haben verschiedene Leistungsstärken in der Mannschaft und es war klar, wir werden uns verlieren. Mhm. Jeder wird sein Rennen fahren und also ich sollte nach dem Turchino Pass zusehen, dass ich mich ordentlich verpflege und klar, viel trinken, essen. Aber ich sollte zusehen, dass ich in den Gruppen nicht führe und mich einspannen lasse im Wind. Denn die ganzen Kapus, die entlang an der ligurischen Küste bis zum Finale sind, die tun ja übrigens dabei.
Okay.
Was ist eingetreten? Es ist genau das, all das eingetreten, was nicht eintreten sollte. Ich habe in den Gruppen geführt, weil ich dachte, ich muss ja allein schon aus dem Ehrgefühl hier, wenn man mich hier anspricht auf Italienisch, auf Englisch und hier, wird es mit dir gehen, die Führung. Das muss man machen, dachte ich, das gehört zum Radsport. Also das sieht man im Fernsehen. Ja. Und ich kann mich jetzt nicht hier hinten taubstumm stellen. Und tatsächlich bin ich von einer Gruppe in die nächste durchgereicht worden. Und es ist auch sehr heiß gewesen. Also an der ligurischen Küste in die Jahreszeit gehen die Leute mit Badehose und Bikini ins Meer. Und irgendwann bin ich dann wirklich vereinsamt auf dieser Küstenstraße vor mich hergedümpelt, bis dann irgendwann wirklich von hinten irgendwie ein 3er BMW Cabriolet mit italienischer Technomusik und vorne so ein Warnsignalleuchte die Straßen frei gesperrt hat, weil irgendwann ist auch ganz normaler Verkehr, also das ist nicht komplett gesperrte Strecke.
Ja.
Und ganz hinten in dieser einen Gruppe war dann mein Freund Oliver Kessler.
Okay.
Und er schrie meinen Namen und ich war völlig grau und ich hörte nur meinen Namen und ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist ein Geschenk von oben. Und dann bin ich tatsächlich mit Oliver und dieser Gruppe, also wirklich an den bekannten Capo Berta und dann bis zum Finale. Am Poggio oben war dann die Zeitnahme, die Abfahrt runter auf die Via Roma war dann in dem Jahr neutralisiert, damit keine Stürze passieren, weil die Abfahrt ist ja auch schon bei den Profis nicht ohne und da sollten sich Amateure nach 300 Kilometern nicht noch irgendwas brechen.
Okay, aber ins Ziel bist du gerollt und wie war das Gefühl?
Ja, es war unglaublich. Also wir sind tatsächlich so mehr oder weniger Hand in Hand mit Oliver über die Ziellinie. Ich wollte dann auch am Ende bei ihm bleiben, obwohl ich der ein Tick bessere Bergfahrer war. Aber sein Support unterwegs, mich da irgendwie im Flachen und auch zu motivieren, dran zu bleiben an dieser Gruppe, dass das ein Geschenk des Himmels ist, jetzt im Windschatten dieser Gruppe quasi weiterzurollen. Da war ich schon ein paar Mal drauf und dran, wirklich abreißen zu lassen. Hat mich immer wieder motiviert und dann wollte ich am Berg auch bei ihm bleiben und ihn bis zum Ziel motivieren. Das ist uns gelungen. Das war ein Riesenereignis. Also ich habe Freudentränen vergossen oben im Ziel. Wow. Unglaublich.
Da hast du dir natürlich direkt eines der Bretter vorgenommen, die man überhaupt haben kann. Also klassischerweise Rennradfahrer machen es ja tatsächlich so, dass sie sich Veranstaltungen raussuchen, die allermeisten würden das wahrscheinlich tun, dass sie sich eine Langstrecke suchen oder vielleicht sogar eine Etappenfahrt oder solche Rennen. Wie konntest du denn jetzt danach neue Ziele finden, also im Laufe der danach folgenden Jahre? Wir haben uns 2015 kennengelernt, da bin ich hier eingezogen. Da habe ich gesehen, dass du einer bist, der immer noch sehr gut Rennrad fährt und viele auch Events macht. War das für dich danach klar, dass du immer wieder sowas brauchst, also quasi, ich sage jetzt mal wie eine Droge?
Nee, ganz so war es nicht. Es gibt dann ja auch Lebensumstände, also verschiedene Phasen im Leben. Also es ist ja auch ein dynamischer Prozess, würde man sagen, vielleicht in der Unternehmenswelt. Ich habe ja studiert und in der Examensphase waren auch die Trainingsumfänge natürlich nicht drin. Also es gab dann auch wieder Zeiten, wo man weniger trainiert hat und auch weniger Ziele entsprechend erreichen konnte. Mhm. Aber in dieser Radsportgruppe war man natürlich so ein bisschen aufgenommen. Man war auch wurde auch eingewiesen in den Radsport. Also um mich herum hatten damals schon alle ein SRM-Leistungsmesser. Es drehte sich sehr viel immer um Watt. Und ich war der Einzige, der als Student kein Leistungsmesser dabei hatte. Ich hatte dann irgendwann auch einen besseren Tacho von Polar, aber die Jungs kannten schon Trainingspläne und ja, ich bin dann am Anfang die Veranstaltungen, an denen die Jungs teilgenommen haben, wenn ich das Gefühl hatte, das passt, das probierst du mal, habe ich einfach alles so mehr oder weniger probiert, was die Jungs auch so vorgegeben haben oder so. Das war eher der Erfahrungsaustausch in dieser Radsportgruppe.
Ja.
Natürlich hat man auch im Internet schon in den Anfängen so ein bisschen gelesen, was gibt's denn alles, was kann man denn noch so fahren.
Mhm.
Aber das war eher in der Zeit noch sehr dynamisch, also bis zum Studium.
Okay, aber dass da Ziele dabei waren, das war irgendwie selbstverständlich. Also du bist nicht einfach weiter vor dich hingefahren, sondern du hast ja Sachen rausgesucht oder ihr habt euch Sachen rausgesucht, auf denen ihr trainiert.
Tatsächlich. Also das ist ja nicht nur, dass man einfach immer nur alles ausführt, was die Gruppe oder der Capitano dann irgendwie vorgegeben hat, sondern ich war ja auch lange, muss man sagen, mit der Leistungsschwächste vielleicht in der Gruppe. Also ich war der Jüngste, aber war halt
nicht so. Ja.
Der war der Schwächste in der Gruppe und dann hat sich das irgendwie über die Jahre entwickelt und ich glaube, so in dieser Radsportgruppe, ne, also ohne jetzt, da gibt es ja viele, viele hunderte, tausende starke Jungs da draußen, die viel stärker sind als ich, aber in dieser Radsportgruppe sind wir dann irgendwann in Andermatt im Trainingslager gewesen und in dem Jahr habe ich dann auch ein bisschen an meiner Ernährung gearbeitet, also entsprechend auch anderes Bewusstsein gehabt, so körperlich und auf die Ernährung geachtet und entsprechend auch anders trainiert und mehr trainiert und habe dann auch mein Rad noch mal ein bisschen in kleinen Schritten getunt, was man so macht, paar Laufräder, einen anderen Lenker, einen anderen Sattel, so ein bisschen auch Gewichtsersparung und in dem Jahr bin ich dann so quasi am letzten Tag in Andermatt, konnte ich dann mit unserem Capitano Ralf Berndt seines Zeichens, liebe Grüße an der Stelle, konnte ich dann so am letzten Tag, konnte ich sein Hinterrad die Pässe hoch mitfahren und das war der Moment so wie der Ritterschlag. Also da war ich irgendwann plötzlich auf Augenhöhe mit dem jahrelang stärksten Fahrer der Gruppe. Insbesondere gerade wenn es in die Alpen ging. Am Anfang habe ich dann noch einige Minuten kassiert in den Dolomiten im Jahr davor, aber dann in Andermatt war ich dann nahezu. Ich war ja auch immer in seinem Hinterrad und er hat dann gepaced auch, ne, muss man auch sagen. Da gibt's ja auch Wind, auch bergauf. Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Und da habe ich gemerkt, oh, wenn du dich an eine Vorgabe hältst, dann kannst du dich entwickeln.
Was hat dir das denn gegeben?
Ja, es ist schon irgendwie, also ich habe letztens noch die Bilder, nachdem wir ja unseren ersten Versuch hier hatten, habe ich immer die Bilder gesicht aus dieser Zeit. Also es gibt wirklich Fotos oben am Pass angekommen von mir und da vermischt sich so, also viel Schweiß und aber auch Freudentränen, ganz klar. Und das ganz kriege ich schon Gänsehaut. Also so ein Pass zu erklimmen und dann irgendwie noch in einer Gruppe, wo man auch eine besondere Leistung an dem Tag erbringt. Und das Schulterklopfen und die Anerkennung der anderen, das gibt schon einem sehr, sehr viel. Und das ist schon, man fühlt sich in dem Moment schon besonders.
In dem Moment oder nimmst du das dann auch mit zurück nach Köln?
Ich behaupte zumindest zu den Menschen zu gehören, die diese Erinnerungen, diese Momente abgespeichert haben und hin und wieder versuchen, wirklich in diesen Augenblick und in diese eine Sekunde einzutauchen und zurückzublicken. Und so bleiben diese Momente und diese Erinnerungen, die guten und die schlechten, irgendwie schon in meinem Gedächtnis. Und da kommt schon immer wieder mal so ein Lächeln auf.
Wir beide waren, und deswegen glaube ich, habe ich auch gesagt, mit dir muss man auf jeden Fall über Ziele reden. Wir waren ja auch zusammen schon zweimal bei einer sehr wichtigen Veranstaltung. La Marmotte in den französischen Alpen. Kann man mal googeln. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mal gehört. Und das ist jetzt nicht so ganz ohne. Das geht da über einige der härtesten oder zumindest angesehensten Pässe der Tour de France-Geschichte auch. Wir sind zusammen hingefahren mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. Ich hatte tatsächlich das Motto durchkommen und dich habe ich begleitet als jemand, der sehr klare Ziele sich gesetzt hatte. Zeiten, die du dir gesetzt hattest. 2000, jetzt muss ich überlegen, 18 und 19, richtig?
Ja, ich bin das ja einmal ohne
vorher
dich,
ohne mich gefahren.
Genau, also ich bin das 3 Jahre hintereinander gefahren.
Ja, ich will darauf hinaus, vielleicht fangen wir erstmal an, 2000, dem Jahr bevor du mit mir da warst, was war da deine Mission?
Lamomot ist auch, habe ich auch in dieser Radsportgruppe, in der gleichen Radsportgruppe immer wieder gehört. Also die Jungs sind das auch ein paar Mal gefahren, die Bergziehen, und hatten da auch schon durchaus beachtliche Leistungen und Platzierungen erreicht. Ja, Lamomot war für mich so, das ist die Königsetappe der Tour de France. Also Glandon, Telegraph, Galibier und zum Finale Alpe d'Huez hoch. Das kennt man aus dem Fernsehen, der Name ist Programm, ist Musik in den Ohren eines Radsportlers. Und das wollte ich irgendwie, hatte ich das eben mal irgendwo über mich schweben. Und irgendwann habe ich mich dazu angemeldet und bin da mit einem Radsportkumpel hingefahren, spontan, und hatte weder ein Alpentrainingslager, sonst noch was. Bin also das Jahr sehr viel in der Höfelgruppe hier im Kölner Land bekannt trainieren gefahren und habe auch sehr gut abgeschnitten schon beim ersten Mal. Also,
was heißt das?
Sehr gut bedeutet, also ich bin da 7 Stunden 27 gefahren. Ja, ich weiß jetzt an Platzierung, ehrlich gesagt, Tim, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber so schön. Von, keine Ahnung.
Auf Anhieb, ohne einen ganz besonderen, spezifischen Training.
Also wirklich keinen einzigen Alpenpass vorher gefahren, sondern wirklich nur in der Eifel.
In dem Jahr,
tatsächlich in dem ersten Jahr. Und war völlig, also völlig geflasht von der Veranstaltung. Also ich habe gesagt, hier komme ich zurück. Das ist mein Rennen. Also das gefällt mir so gut, das ist meins.
Im Jahr darauf sind wir dann gefahren.
Juli? Ja, genau. Wir haben uns ja tatsächlich hier, als du eingezogen bist oder ihr eingezogen seid, haben wir uns ja kennengelernt. Ich fand das ja sehr, sehr, sehr verrückt bis verblüffend, dass du sagtest, Lamomot, ja klar, bin ich dabei. Ja. Also so also eher spontan, ich wusste auch nicht, wie ernst du das meinst, aber das war ja sowas von ernst. Das muss ich sagen, da ziehe ich übrigens den Hut vor. Also so spontan einfach zu sagen, ich fahre mit Lamomot, klasse. Ja, und dann sind wir ja zweimal, dann nach meinem ersten Teilnahme sind wir ja noch 2 weitere Male zusammen gewesen. Ja, auch tolle Erinnerungen. Meine Ziele. Ja, ich glaube, du hast mich schon ein bisschen erlebt.
Du warst auf jeden Fall zielgerichtet. Du hattest nichts dem Zufall überlassen in der Vorbereitung.
Nee, ich habe mich, glaube ich, von Jahr zu Jahr auch da so, was Ziel anbelangt, reingesteigert. Ich habe irgendwann, hat diese 7-Stunden-Marke mir irgendwie, auf die habe ich immer irgendwie abgezielt. Also ich habe gesagt, ich möchte diese 7 Stunden für mich persönlich als Bestzeit knacken.
Willkürlich gesetzte Zeit, einfach nur, weil sie da steht.
Ja, die 7 Stunden, die habe ich gedacht, das ist so die Schallmauer bei Lamomot. Also die unter 7 Stunden fahren, das sind schon die starken Radsportler. Und ich wollte zu genau diesen Sub-7-Fahrern gehören und habe mir das tatsächlich als Ziel gesetzt in unserem, ja, und so habe ich mich dann, glaube ich, auch im zweiten und im dritten, also unsere beiden Male, auch nochmal gesteigert von der Vorbereitung her. Und im letzten Versuch bin ich ja wirklich die Alpen-Challenge in Lenzerheide als Vorbereitungs- Rennen und Trainingslager. Ich war ja 5-6 Tage dort in Lenzerheide und habe das als Vorwettkampf genommen. Ich habe klar mit dem Trainingsplan trainiert, also nach Vorgabe des Trainers und habe ja wirklich feinstes Material am Start gehabt. Also alles war angerichtet. Sogar die Verpflegung unterwegs habe ich ja, weißt du, noch gesondert gebucht. Sündhaft teures Geld, dass jemand nach der normalen Verpflegungsstation da steht und meine Flaschen während der Fahrt quasi austauscht. Also mir reicht, dass ich bloß keine Zeit verliere für einen Stop, für eine Verpflegung. Ja, und das Ende ist ja zumindest dir bekannt. Habe ich mein persönliches Ziel in beiden Jahren nicht erreicht, dass ich die 7 Stunden geknackt habe. Ich bin auch nicht nah reingekommen. Und bin in dem letzten Jahr, wo wir zusammen waren, ja, bin ich tatsächlich Alpe d'Huez als ich da unten reingefahren bin, wusste ich, dass die Zeit weg ist. Mhm. Und ja, habe schon die ein oder andere Träne schon vergossen und habe mich echt da hinauf wie in so Trance gefragt, was ich da überhaupt mache. Also der Rucksack war dann immer so schwer. Mhm. Und das Ziel war irgendwie so unerreichbar mit Familie, Job und auf allen Ebenen top performen, so dieses ja, daran festhalten, ne? Ja. Auf allen Ebenen gut zu funktionieren, top zu funktionieren, mit der Familie alles super hinzukriegen im Job und auf dem Rad zu performen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mir dann einen Rucksack aufgeladen habe, der dann in dem Moment auch keinen Spaß gemacht hat. Es war dann mehr Ballast als beflügeln und das habe ich gemerkt. Also Alpdiers hoch, habe ich wirklich die ein oder andere Träne vergossen und wie ich dann durchs Ziel war, da ist eine ganz große Erleichterung, also eine ganz große Last von mir gefallen.
Du hattest ein zu großes Ziel, du hattest dich zu sehr dem vielleicht verschrieben, kann man das sagen? Oder war es einfach Zeit einzusehen, dass man das vielleicht ein bisschen kleiner backen muss?
Ja, ist glaube ich, klar, man gesteht sich ja ungern ein, dass man es quasi nicht drauf hätte, ne? Hätte, wenn und aber. Aber ich denke, die 7 Stunden sind schon ambitioniert, zumindest für mich gewesen. Und insgesamt ist das, was man noch draufsatteln müsste an Training und Umfang und Ernährung und also an allen Rädern zu drehen, also diesen Freizeitstress, den wollte ich einfach nicht mehr haben und ich wollte auch nicht bloß nicht noch 1 Millimeter mehr dafür tun, das zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil. Also ich fand es schon verrückt, was ich da gemacht habe und meine Frau hat sehr viel Verständnis für meinen Radsport und bewundert mich da vielleicht und teilweise, aber es war dann auch irgendwann privat, also so, ich war ja irgendwann nur noch Auto einpacken, irgendwo hinfahren, trainieren, zurückkommen, Auto auspacken, Auto wieder einpacken. Also Mallorca-Trainingslager, Lenzerheide-Trainingslager, dann mit dir zusammen wieder die Fahrt nach Frankreich, akklimatisieren.
Ja, Riesenaufwand. Und dann war es interessanterweise, sagst du, das war wie ein, ja, der Rucksack fällt runter oder der Ballast ist weg. In dem Moment, als du da oben durchgefahren bist, das ist ja eine Erlösung. Also du hast vorher auch ein bisschen darunter gelitten, muss man sagen. Unter einem Ziel, das du dir selbst gesteckt hast.
Ja, tatsächlich, klar. Man hat das Ziel ausgesprochen. Also jetzt, also dir gegenüber hätte ich dann auch die, glaube ich, wenigsten Bedenken irgendwo unter Freunden einzugestehen, hey Tim, ich habe da zwar irgendwie die 7 Stunden mal auch rausposaunt, aber ich glaube, das wird nichts. Aber ich habe die 7 Stunden auch nicht nur dir gegenüber, sondern dem einen oder anderen in der Radsportgruppe auch mitgeteilt. Insbesondere auch den Jungs, die auch Lambomort gefahren sind ein paar Mal. Ja, dann ist das leider so in einer Radsportgruppe oder in einem sozialen Umfeld, dass wenn man es so ausspricht, dann wird man auch möglicherweise daran gemessen. Ne? Dann bist du in einem Vorbereitungstrainingslager auf Mallorca und dann wird das schon mal gefrotzelt. Ne? So, wie sieht's aus? Wie viel Watt fährst du denn heute den Putsch hoch? Und was machst du denn in Sakalobo? Bestzeit? Fragezeichen. Und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, im Trainingslager im März noch keine Bestzeit in Sakalobo. Oh, so, ne? Und dann wird jede Leistung und jeder Parameter hinterfragt, ob du richtig trainierst, den richtigen Trainer hast, die richtige Ernährung, ein richtiges Konzept, wie denn dein Pacing aussieht. Also da wird natürlich auch dann auch in einem Radsportfreundeskreis wird man halt an der Aussage, ich will die 7 Stunden knacken, gemessen. Darunter sind auch wirklich liebe Menschen oder die einem liebevoll entgegentreten und verständnisvoll, auch also die einen trotzdem cool finden, weil man es nicht geschafft hat und verstehen. Aber es gibt den einen oder anderen, der hat da möglicherweise auch eine gewisse Schadenfreude, dass man sagt, oh, der hat jetzt 7 Stunden angesagt und kommt dann irgendwie, ne, 20 Minuten später ins Ziel. Das war wohl nichts.
Ja, muss damit klarkommen.
Muss man sich dem stellen. Und tatsächlich reflektiert man das auch noch Tage, Wochen und Monate später noch.
Das hängt ja dann auch in den Kleidern. Aber es ist ja doch irgendwie doch ein bisschen paradox, stell dir mal vor, man erklärt jemandem, das ist ein Hobby wie, keine Ahnung, backen oder Bilder malen, ohne Wettbewerbscharakter, ohne damit Geld zu verdienen. Trotzdem geht das so weit ins Innere. Und es gibt so einen sozialen Druck, den du aber auch selber dir zu eigen machst. Also wie erklärst du dir das denn, dass du es so ernst genommen, dass du es so ernst nimmst? Diese Ziele, die du selber dann raus posaunst sozusagen.
Also ich kann für mich persönlich sagen, ich also die Leidenschaft am Radsport war ja eigentlich über die Jahre hinweg Also die Emotionen waren immer gleich. Also ich habe immer Spaß wirklich am Rad. Also ich habe noch nie einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich stelle das Rad in die Ecke, ich habe keine Lust mehr. Ja. Aber das letzte Jahr, La Marmotte, war schon, insgesamt war das einfach so ein bisschen überdreht, würde man vielleicht sagen. Also das war schon an allen Stellschrauben in meiner, möglichen. Ne,
mit ich habe das ganz anders gemacht. Ja,
ich weiß es. Und ich habe mir vielleicht auch hier und da überlegt, warum mache ich es einfach nicht wieder Tim? Warum stelle ich mich nicht einfach in den Start, total gechillt?
Ja, so gechillt war ich auch nicht. Ganz gechillt war ich auch.
Nein, aber du hast ja schon,
Du erinnerst dich an den Tag vorher, wie negativ ich war. Kannst du dich daran noch erinnern? Wie schlecht?
Ja, ich weiß. War. Also ich weiß, du hast schon prophezeit, dass du am nächsten Tag wahrscheinlich viermal platt fährst und wahrscheinlich es regnen wird. Und
Regenjacke hatte ich auch.
Ob du eine Regenjacke mitnimmst, hast du dir überlegt, obwohl Kaiserwetter angesagt war. Und als wir trainieren gefahren sind, hattest du ja tatsächlich platt und dann hast du mich ja aufgefordert, weiterzufahren, obwohl du ja gar keinen Ersatzschlauch und nichts dabei hattest, aber ich sollte weiterfahren. Ja, in dem Moment habe ich gedacht, wer hat denn mehr Druck gerade, du oder ich? Aber ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welches Ziel du dir gesetzt hatte, nicht platt zu fahren vielleicht, und du hast platt gefahren.
Ja, das Ziel hatte ich ja auch ausgegeben, aber ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe ja da sehr hart gelitten, aber mit mir hat das nicht so viel gemacht. Ich war am Ende immer da noch stolz, dass ich es irgendwie geschafft hatte. Schmerz war groß, aber bei dir hat das was verändert, das ja eben anklingen lassen. Ne? Jetzt es kam danach 2020, 2021 sowieso schwierige Jahre, was Ziele anbelangt, weil Events sind ja kaum gewesen. Also klar, in Belgien kann man irgendwelche Fondos fahren oder so, aber die meisten großen Sachen sind entweder verschoben worden oder auf komische Zeiten verschoben worden, abgesagt worden und so. Was ist jetzt mit dir? Was ist mit Zielen? Haben sich die Zielstellungen komplett verändert jetzt?
Ja, möglicherweise auch bedingt durch Corona. Also für den Moment hatte ich mit La Marmotte abgeschlossen. Also ich habe gesagt, so, jetzt habe ich drei Jahre hintereinander hier alles gemacht und getan. Jetzt ist erstmal Schluss mit La Marmotte. Das hat mich irgendwie schon ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Aber ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich gerne zu diesem Rennen zurück möchte und in diese Region auch zurück möchte, auch in dem schönen Hotel, wo wir waren, bei Martin und Sophia.
Ja, wir sagen nochmal den Namen, Le Cassini in Fresnay-en-Oisans heißt das, glaube ich, ne?
Ja, Fresnay-en-Oisans, genau. Ja.
Ja. Kann man Werbung für machen, das ist ein toller Laden.
Ja, sehr, sehr, sehr toll. Und ich meine, ich hätte mir ja mal gewünscht, und dass wir da vielleicht mal einfach für 4-5 Tage einfach dahin fahren und einfach die schöne Gegend ohne Druck, ohne Startnummer, ohne Zeitnahme, einfach die.
Das kannst du machen.
Einfach aus Spaß.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja, ja, ja. Und aber ich kann mir auch vorstellen, wieder La Marmotte zu fahren, aber halt nicht mit diesem Druck und diesem Rucksack 7 Stunden da fahren zu müssen. Mhm. Ich kenne das Rennen mittlerweile, die Strecke schon auch sehr gut. Und ich würde es auch gerne einfach mal ganz locker, doch mit einer gewissen Anspannung und Nervosität, aber mit einer gewissen Lockerheit keine Zeit erreichen zu müssen und keinem was beweisen zu müssen an Startstellen. Und einfach vielleicht auch das Rennen, soweit es geht, zu genießen. Ich meine, Genuss ist da natürlich so ein bisschen bei 170 Kilometern und 5000 Höhenmetern schon ein bisschen fragwürdig, aber doch trainiert, aber ohne eine eigene Vorgabe posaunen zu müssen und ohne sich daran messen zu müssen. Mhm.
Das ist mit dem Jahr, dieses Jahr. Wir haben ja jetzt das erste Ziel verpasst. Wir wollten eigentlich im Januar schon ausstrahlen, das habe ich vergeigt, das darf man nicht, das erste Ziel ist verhauen. Wie machst du es jetzt? Also hast du besondere Ziele, für die du dich vorbereitest? Gibt es Sachen, die dann dein Jahr strukturieren auf dem Rennrad?
Ja, tatsächlich bin ich schon wieder in einer gewissen Struktur. Also ich trainiere wie all die anderen Jahre auch davor im Winter, sag ich mal, für mich klassisch in der Woche auf der Rolle, am Wochenende eine lange Ausfahrt mit den Jungs. Ich habe tatsächlich auch mich zu 2 Rennen angemeldet und auch wieder 2 Grand Fondos. Einmal das Grand Fondo Vosges und einmal das Grand Fondo Trebellon. Ja. Das ist jeweils in den Vogesen.
Auch Tour de France Gelände.
Ja, nicht ganz so weit von der Strecke her zu fahren. Das ist einmal 15.05. und einmal, glaube ich, 5.06. Auch nah beieinander. Und ich habe das jetzt so getaktet, ich fliege nächste Woche das erste Mal auf die Kanaren, nach Gran Canaria zum Trainieren.
Mit Gruppe?
Mit einem Kumpel. Ja. Mit einem Kumpel aus Köln, mit Dr. Guido Schneider. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Das ist sehr spontan jetzt geworden. So dann Anfang Mai klassisch mit der Radsporttruppe nach Mallorca, wie jedes Jahr. Quasi im Anschluss, wirklich am 15. nach Mallorca, hohe Woche, Vorwettkampf, Grand Fond de Vosges. Und dann die Woche Trebellon. Und ich habe mir keine Zeit gesetzt und keine Platzierung gesetzt, lieber Tim. Gut. Ich will es einfach mal locker laufen lassen.
Ja, so ganz locker, glaube ich, schaffst du das nicht. Oh, muss man jetzt mal ehrlich sein. So sind wir nicht. Ich bin auch ein zwanghafter Typ, das wissen wir ja. In anderen Lebensbereichen vor allen Dingen. Aber das ist doch schön. Also du hast Ziele und die geben dir auch wiederum Freude. Wenn du nach vorne guckst, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also es ist ja nicht nur der Druck oder die Erwartungshaltung, sondern das gibt dir ja was, wenn du sowas hast, worauf du zielst.
Ja, das ist einerseits wirklich tatsächlich Vorfreude und eine gewisse Anspannung ist auch schon da. Und klar, ich versuche mein Training, soweit es mir in meinem Alltag integrierbar ist, auch zu strukturieren. Mhm. Ja, ich finde, der Radsport ist natürlich mit all seinen Facetten, angefangen vom Training, Ernährung, Material, insgesamt sehr komplex und auch spannend, auch im Austausch mit anderen Freunden und Radsportlern. Das ist immer wieder ein großer Reiz für mich. Mhm.
Jetzt müssen wir nochmal wissen, der Aufwand, den man betreibt, um Ziele zu erreichen, das wollte ich eben noch fragen, das schließe ich jetzt noch ab. Der ist groß, der kostet Geld, Zeit, vielleicht auch Nerven und manchmal auch Nerven der Mitmenschen. Hast du mal gelernt, die Ziele ins Verhältnis zu setzen zu dem, was man da einsetzt oder was man überhaupt gerade zur Verfügung hat an Möglichkeiten, an Zeit, an Kapital? Oder hast du das Gefühl, manchmal hast du da mit den sportlichen Zielen auch in anderen Bereichen kassiert oder die anderen Sachen vielleicht so ein bisschen schwieriger gemacht? Arbeit, Freunde, Ausgehen.
Klar, oberste Prämisse war zumindest, dass ich auf der Arbeit also mir da keine Blöße geben soll, dass da irgendjemand sagt, der scheint hier hobbymäßig auf der Arbeit zu sein und scheint eher hauptberuflich sich um Fahrrad zu sehen. Ja. Also da, dieses Bild habe ich nie und werde ich auch nie abgeben. Dafür bin ich einfach im Job Profi genug. Mhm. Aber tatsächlich kann man in erster Linie, klar, meine Frau und meine Tochter, die kann man auch schon mal an die Grenzen des Erträglichen bringen. Mhm. Die vielen Trainingslager, die kosten natürlich Zeit, die man nicht mit seiner Familie verbringt, also mit denen nicht Urlaub macht. Es heißt aber nicht, dass ich mit meiner Familie jetzt keinen Sommerurlaub oder nicht einen anderen Urlaub mache und da genug Zeit nehme. Aber es gibt schon hier und da eine gelbe Karte. Man muss nur aufpassen, dass aus einer gelben Karte nicht eine gelb-rote wird zu Hause, sage ich immer. Aber die ein oder andere gelbe Karte kassiere ich auch in einer Radsportsaison. Aber ich gehöre schon zu den Leuten, also wenn ich schon ein Ziel habe, dann unterwerfe ich diesem Ziel schon einiges. Mhm. Ich bringe da schon einige Opfer, also sei es materieller Natur oder immaterieller Natur. Ich versuche dann schon sehr fokussiert und akribisch mich auf das Ziel vorzubereiten. Bin da auch pingelig in dem, was mir so zur Verfügung steht, sage ich mal. Ne? Würde mich jetzt nicht als riesen Trainingswissenschaftler oder so, aber ich würde...
Ein gewisses... Wissen ist schon angeeignet.
Ja, man hat sich schon über die Jahre natürlich schon einiges angeeignet. Ja.
Man kann ich bestätigen. Es gibt ja auch kompetente Berater und nicht nur mich, sondern auch noch andere Leute im Umfeld, die man so kennt. Ne? Da geht ja einiges durch. Jetzt zum Abschluss die Frage. Stell mir vor, jetzt kommt jemand und sagt, ich habe mir gerade ein Rennrad gekauft hier, keine Ahnung, bei Cyclewerks in Köln. Hab da mal locker 5.000 auf den Tisch geblättert. Ich bin aber noch nie Rennrad gefahren. Finde ich cool. Aber ich habe gar keinen Bock auf Ziele. Ich will einfach nur rumfahren. Wäre das der richtige Sport für diesen Menschen oder müsste der automatisch auch Ziele haben, um Radsportler zu sein?
In der Nachbetrachtung kann ich grundsätzlich allen, also ich respektiere jeden, der Sport treibt grundsätzlich und auch jeden, insbesondere jeden, der sich auf dem Rennrad oder auf dem Fahrrad bewegt. Da mache ich persönlich auch keine Unterscheidung, ob das Fahrrad 1.000 Euro kostet oder 15.000 Euro kostet und ob er jetzt eher wie auf dem Laufsteg in Paris rumfährt oder mit Vereinsklamotten durch die Gegend fährt. Über die Jahre lernt man auch, dass das wenig zum Sport beiträgt, was man für ein Rad fährt und welche Klamotten man trägt. Okay. Also das ist, glaube ich, eher persönliches Empfinden. Entsprechend auch Ziele, ob jemand jetzt nur ein neues Fahrrad gekauft hat und Ziele braucht, grundsätzlich nicht.
Ja, aber wenn ich jetzt, fährt jetzt mal wegen der Trainingsgruppe, rollt jemand über die Landstraße, hängt sich dann in Windschatten oder fährt mit euch mit, dann unterhält man sich und dann sagt er, ach, komm, ist mir alles egal. Wie viel Schnitt, ist mir egal, wie viele Kilometer, ich weiß es gar nicht. Wie viel Watt ich fahre, das weiß ich auch nicht. Und ich habe auch jetzt gar keine Veranstaltung, mir ist das alles zu viel Stress, ich will einfach nur ein bisschen durch die Landschaft fahren. Wäre dir das suspekt?
Mittlerweile müsste ich sogar den Hut vorziehen und würde sagen, was für ein geiler Typ. So eine Einstellung
zum Radsport. Glaubst du, den gibt's?
Ja, vermutlich schon. Also vermutlich schon. Und man ist ja selber für andere auch, wird man ja auch anders wahrgenommen. Ne? Also man, klar, man sieht ja immer nur Fahrrad, die Klamotten und den Helm. Also man unterhält sich ja nicht immer mit jedem, den man auf dem Fahrrad sieht. Aber die eigene Wahrnehmung ist nochmal anders, wie andere einen selber wahrnehmen. Aber ich würde ihn auf jeden Fall, also ich ziehe den Hut davor, dass jemand sagt, ich fahre Rad, weil es mir Spaß macht. Ich mach das auf dem Rad, worauf ich Bock habe. Mhm. Und Vorgaben, Ziele, alles egal. Ich fahre gerade, wie ich Lust habe und so schnell, wie ich Lust habe und so, wie ich kann. Und alles andere interessiert mich nicht. Also muss ich sagen, würde ich schwer den Hut vorziehen. Ob ich mich selber mal darin sehen würde, schwer vorstellbar, muss ich ehrlich gestehen.
Also ein gewisses Maß an Struktur wird weiterhin beibehalten. Super, Orhan, vielen herzlichen Dank. Wir finden dich bei Strava, ne? Das kann man schon sagen, wenn man dich suchen will. Und bei Instagram findet man dich auch sehr präsent. Wie ist dein, wie heißt das, Handle? Ich weiß gar nicht, wer ist das, für, was man da add?
Ja, ich bin bei Instagram einfach als Oribori.
Oribori, ja.
Genau. Ein Spitznamen, den mir ein Kumpel verpasst hat. Ja, aber also auch so nichts Wildes.
Da kann man nicht, gut, doch, da kann man auch sehen, Nicola Werner Challenge zum Beispiel, da bist du ja auch mit, hat man, das wäre vielleicht nochmal ein schöner Hinweis auf ein Event, an dem du auch immer dran teilnimmst. Ne? Vielleicht ist das auch noch was, was du dieses Jahr auch noch machst, oder? Wahrscheinlich?
Ja, da darf ich, glaube ich, an der Stelle mal Werbung für machen.
Ja, solltest du, ja, auf jeden Fall, weil das ist immer ein spätes Saisonziel bei dir, ne?
Ja, Nicolai Werner Challenge findet im September statt und das veranstaltet ein Freund von mir, ist auch eine Herzensangelegenheit. Also Nicolai Werner ist an Krebs verstorben und die Nicolai Werner Challenge macht aufmerksam auf den Krebs und mit den Teilnahmegebühren wird 1:1 das Krebsforschungszentrum in Heidelberg und in Paris unterstützt. Also da werden Wissenschaftler, Doktoranden, die eine wissenschaftliche Arbeit oder Untersuchung machen, die werden tatsächlich mit den Startgebühren, mit den Einnahmen nahezu 1:1 ein Abzug von den Kosten, die man bei so einer Veranstaltung hat, unterstützt. Dieses Jahr hatte die Veranstaltung weltweit 13 Standorte, wo es stattgefunden hat. Also in Paris waren es 300, außerhalb von Paris weitere 300 nahezu. Ja, es ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, weil ich Nicola persönlich kannte. Der Moritz Werner ist der Antreiber und derjenige, der das ins Leben gerufen hat, fährt auch Rennrad und ein sehr guter Freund über die Jahre geworden. Ja, diese Veranstaltung kann ich im September auch tatsächlich ohne Ziele, abseits des zielorientierten Radsports empfehlen. Da ist jeder willkommen, ob trainiert, untrainiert. Es gibt verschiedene Strecken.
Nicola Werner Challenge, NWC, wahrscheinlich 2022 wird der Hashtag sein oder 22, das weiß ich nicht genau. Ja, wird genau. Man finden und wird
genau.
Es finden.
Genau, also das Branding ist NWC, findet man auch auf Insta und es gibt auch eine Homepage mit viel Informationen. Ja.
Vielen Dank, Orhan. Das Bier ist leer, meins auch. Eins hat es heute nur gegeben, letztes Mal was mehr. Wahrscheinlich hat deswegen auch das Monitoring nicht geklappt. Ja, viel Erfolg bei deinen nächsten Zielen, würde ich mal sagen.
Ja.
Also, wir hören uns auf Spotify und so weiter.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute Gast sein durfte. Im zweiten Versuch jetzt. Ja, ja, und vielleicht schaffen wir es auch nochmal gemeinsam, nicht nur eine Runde Bier zu trinken, sondern Rad zu fahren.
2022 ist noch lang.
Ja.
Dieses letztes Jahr waren es, glaube ich, eine oder zwei Touren. Ich weiß es nicht so ganz genau. Vielleicht waren es zwei. Ja, dann schönen Abend noch.
Ja, liebe Grüße.
Tschö.
Ja, das war also das Interview mit Orhan.
Ja.
Schön, schön. Mir fällt eine Sache ein dazu.
Ja.
Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass es nicht nur um Ziele geht, sondern auch um das Scheitern an Zielen, an selbstgesteckten Zielen? Wie geht man dann damit eigentlich um? Sind Ziele immer so gut? Er beschreibt das so als Rucksack, den er da mitschleppt, ne? Da bei La Marmotte, wo er dann sagt, eigentlich ist mir da auch eine Last dann von den Schultern gefallen, weil ich mich so unter Druck gesetzt habe mit akribischster Vorbereitung. Das kann man sich ja als Nicht-Rennradfahrer nur in Ansätzen vorstellen, was dann da alles dazugehört. Und er deutet das ja auch so an, ne, wie dann die Familie, die Frau, die Tochter dann auch oft mal zurückstehen müssen. Ja, also wichtig bei Zielen auch eben Umgang damit zu finden, wenn man sie nicht erreicht.
Das ist natürlich immer Teil des Themas Ziel. Also wie gehen auch Menschen damit um, die ein großes Ziel hatten und das nicht erreichen können? In dem Moment ist ja nicht so einfach. Also ich persönlich habe ich ja auch, glaube ich, in einem Gespräch gesagt, das habe ich nicht gesagt, habe ich bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass wir auch wieder nicht veröffentlicht haben. Also der Umgang mit einem Ziel und kurz danach, wie also so eine Art vielleicht schon depressive Stimmung oder ein Moment, in dem man nicht mehr so genau weiß, wohin jetzt gerade. Also das ist ja auch alles Teil von Zielen und jedenfalls finde ich das sehr schön, dass Orhan uns da daran hat Anteil nehmen lassen, weil auch das ist ja echt ein sehr persönliches Thema. Da merkt man ja, das ist jetzt nicht nur in die Pedale treten, sondern da geht es echt um ja, die eigene Persönlichkeit.
Ans Eingemachte.
Wirklich ins Psychologische, das, was die Menschen mit sich selber machen, darum geht es ja auch. Ne? Also wir wollen ja immer ins Doing kommen, das ist ja auch für uns hier eine Art Beschäftigungstherapie, dieser Podcast. Das ist ja eine, hat ja alles eine therapeutische Wirkung und das Rennradfahren so ja auch. Also wir können ja...
Für dich. Für mich ist es mehr auch eine Belastung. Also der Rucksack wird immer schwerer, den ich hier mit dir rumtrage.
Naja, auch das ist ja wiederum schön, weil du lernst dann doch, da, dass du auch mehr kannst, als du eigentlich gedacht hast, David.
Auch du, David, kannst mehr erreichen im Leben. Würdest du eigentlich sagen, dass ich zielorientiert bin, obwohl ich nicht Rennrad fahre? Du kennst mich ja jetzt nun auch schon eine Weile.
Ich würde behaupten, dass du nicht der, du bist eher beziehungs- als zielorientiert in der Kernpersönlichkeit. Hast aber im Laufe der Jahre auch natürlich in meinem Windschatten gelernt, dass man auch Ziele erreichen muss. Ist doch schön, ist doch ein schönes Lob.
Naja, ich habe da auch drüber nachgedacht, als ich dieses Gespräch so gehört habe. Und ich habe ja so ein bisschen die Vorstellung von meinem Leben, dass ich eher so in mein Leben so reinstolpere.
Ja,
und dann eher so Chancen sich auftun und ich die dann auch mal nutze. Stimmt aber nicht, ne? Eigentlich. Weil du kennst mich, wie viele Nächte ich hier mit irgendwas verbracht habe,
ja, das widerspricht
wo ich
sich
erstmal
ja
auch kein Geld für bekommen habe, was auch erstmal vielleicht nicht auf ein Ziel hinauslief, kein konkretes, sondern eher darum ging, bestimmte Sachen zu können oder zu lernen oder mich damit zu beschäftigen. Das ist also so mein Ausdauersport, ne? Dieser Glaube daran, dass sich das irgendwie alles auch lohnt, ohne
möchte,
genau zu wissen,
warum. Ich möchte
warum.
An Roman Herzog erinnern. Und der hat mal etwas sehr Kluges gesagt. Das ist für mich eine Sache, wenn das schon der Bundespräsident gesagt hat, nicht nur das mit dem Ruck, der Ruck muss auch durch diesen Podcast gehen, sondern der hat ja gesagt, er macht's wie die Geißeltierchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein, sag mal.
Also bei dieser Episode hätte zum Beispiel fragen können, wo sehen Sie sich in einer Stunde? Ja? Mhm. Oder wo siehst du dich mit diesem Podcast im Juni? Also konkretes, zielorientiertes Denken, ganz konkret. Oder man macht es wie Roman Herzog und sagt, ich mache das wie die Geißeltierchen. Ich klammer mich einfach an die nächste Sache, die sich mir bietet, die sich auftut. Und dann komme ich von hier nach da und immer weiter. Und so ist es ja tatsächlich auch. Ich finde, das ist auch, das widerspricht sich eben nicht, sondern das ist ja ein dialektisches Denken, was wir bei dir aus dem FF gelernt haben. Du natürlich noch mehr als ich.
Genau, an Marx geschult. Genau.
Ja, nicht nur. Geht auch ohne Marx. Aber das ist...
Kaum was geht ohne Marx.
Naja, aber das heißt, ich kann ja Ziele ergeben sich ja, denn wir leben ja nicht nur aus uns selbst heraus, sondern auch und gerade in einer Umwelt mit Natur, zu der ich wiederum auch den Menschen zählen möchte. Das finde ich übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, der hier zu weit führt. Kurz zurück auf das Geißeltierchen Roman Herzog. Also die Chancen ergeben sich, und je mehr du unterwegs bist, quasi auch mit dem Rennrad, je weiter du kommst, also wenn du in die Eifel fährst, dann hast du plötzlich neue Chancen, nämlich kannst dann drei Hügel angreifen. Die hättest du nicht in Angriff genommen, wenn du einfach nur hier in der Gegend rumgefahren wärst und das Ziel gehabt hättest, schnell im Kreis zu fahren. Das ist die Methode, von der ich rede. Also das heißt, man kann sowohl getrieben werden, als auch dabei ein Ziel in Angriff nehmen.
Jetzt erzähle ich dir noch eine kleine Anekdote vom Wochenende. Wir waren mit den Kindern unterwegs, voller Wiesen, da muss man über die Südbrücke gehen. Und wir hatten einen Kinderwagen dabei und ein größtes Kind mit einem Fahrrad. Und dann haben Menschen gefragt, kann man helfen? Dann habe ich das gerne angenommen und gesagt, ja, da freut sich meine Frau sicherlich, dann muss die nämlich diesen Kinderwagen nicht hier mit hochtragen. Das ist zweimal passiert, ne? Das heißt ja immer, Hilfsbereitschaft nimmt ab und so. Hier in diesem kleinen Fall, nicht repräsentativ, war das Gegenteil eingetroffen. Was könnte das mit dem Thema der heutigen Episode zu tun haben? Ziele?
Wenn Hilfe geboten und angenommen wird, kommt man schneller ans Ziel.
Das vielleicht, ja, dass man vielleicht auch Hilfe sich suchen und annehmen muss, um Ziele zu erreichen, ja.
Über die Brücke kommst du vielleicht auch gar nicht ohne Hilfe.
Vielleicht, in diesem Fall wäre es kaum möglich gewesen, zumal es auch sehr windig war. Na, ich genau, schön, aber ich wollte auf was anderes raus. Das ist ja einfach so Freundlichkeit, ne? Sehen, da braucht jemand vielleicht ein bisschen Unterstützung oder würde sich freuen, kommt vielleicht auch so zurecht, aber ich frage einfach mal. Also, ein Ziel im Leben, und das ist eins, was ich sowohl beruflich wie auch im privaten Bereich verfolge, würde ich auch sagen, bewusst verfolge, kein Arschloch sein.
Okay. Nee, hast du bislang weitgehend geschafft. Wir hatten zuletzt ein paar Mal so Differenzen, aber also es lag eher nun an meiner Unflätigkeit. Nein,
das heißt ja nicht, dass man keine Konflikte hat, nee, aber das ist, grundsätzlich...
Das Gefühl hatte, jetzt versucht er das zu sein, aber er kann es nicht, er kann einfach kein
Arschloch sein. Genau, nee, kann ich nicht. Genau. Ja, auch das, auch dieses Ziel wieder verfehlt.
Ja, schön.
Tim, naja, hast du noch ein Ziel für heute?
Ja, ich muss noch viele Ziele, kleine Ziele habe ich mir gesteckt. Wie gesagt, die erste Gruppenfahrt, die mache ich dann vielleicht doch nicht oder doch, mal gucken. Und dann habe ich das Ziel, dass wir bald auch wieder eine neue Folge bringen. Mhm. Ich glaube, die Crowd wartet auf das Thema Angst.
Da ich habe schon Angst, dass das Thema Angst nicht kommt.
Bereiten wir einen Doppelschlag vor, würde ich sagen. Ne?
Mhm. Genau. Da haben wir ja schon Zusendungen erhalten.
Viele, viele.
Ja, super.
Nehmen wir noch was
entgegen. Ich habe es noch nicht gehört, mache ich aber ganz bald. Bin ich mal gespannt, was das mit dem Radfahren zu tun hat, wovor die Leute beim Radfahren so Angst haben.
Gibt es diverses.
Ja, wahrscheinlich Autos.
Steht auch im Buch.
Wie es im Buche steht. Angst, wie sie im Buche steht. Wäre das nicht auch ein schöner Untertitel gewesen? Schreibst du nicht auch bald ein neues Buch?
Ach ja, richtig. Also jetzt ist ja gerade eins erschienen zum Thema zielorientiertes Arbeiten. Ich sag mal, 4 Bücher in 2 Jahren. David, das musst du erstmal nachmachen. Und fit in 12 Wochen, auch sehr zielorientiert. Ein bisschen habe ich damals...
Bitte was?
Fit in 12 Wochen. Habe ich ein bisschen mein Sujet verlassen müssen, getrieben wie das Geißeltierchen. Ja.
Und hast du dich einfach an den nächsten Buchvertrag geklammert.
Und jetzt als nächstes geht es aber wieder in diese Nische hinein, in die Nische der selbstoptimierenden und sich verbessernden, zielorientierten Rennradstars. Wir machen noch das Follow-up zu 101 Dinge. Also bald werde ich da mich einmal auch zurückziehen in mein Schreibekloster und versuchen, mit einem nochmal soliden Werk aus dem Gemäuer herauszukommen.
Zu reüssieren wie das Geißeltierchen auf Roman Herzogs Hand. Er war selber, ne? Er wurde zum Geißeltierchen.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, schönes Bild.
Ja.
Vielleicht täte das dem einen oder anderen, naja, nochmal kurz auf das Interview zurück. Mal eine bisschen zynische Frage. Also ich habe das sehr gern gehört. Ich habe dem Orhan auch sehr gerne zugehört. Ich fand das super, dass er so offen auch persönlich geworden ist, ne? Da also was offenbart hat, was ihn da persönlich bewegt. Ne? Man konnte sich das richtig vorstellen, wie es dann auch ist. Du arbeitest da auf dieses Ziel hin, unter 7 Stunden, und dann schaffst du es einfach nicht. Ne? Und musst dann
in Klammern, wie du gerade auf das Ziel und das Nachgespräch in unter 7 Minuten, und du schaffst das einfach nicht.
Genau, habe ich wieder auch meine 7-Minuten-Marke unter nicht erreicht. Aber ich kann ja noch schneiden. Ich hab ja immer noch eine zweite Chance hier im Schnitt.
Das war nur eine Klammer, ja.
Ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Nee, auf die 7 Stunden, unter 7 Stunden, und dann?
Genau, das wollte ich sagen. Kann man eigentlich auch Rennrad fahren ohne so eine, ich sag's jetzt mal, no offense, ne? Bitte, no offense.
None taken.
Ohne so eine leicht zwanghafte Persönlichkeit zu sein.
Ja, das wiederum ist ein Thema, das wir vielleicht weitergeben müssen. Denn du weißt von mir, dass es nicht nur leicht zwanghaft ist. Also
ja.
Hier, wenn wir von einem ausgeprägten Zwangstypen sprechen, da wird es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen unter Psychologen geben. Das ist DSM zertifiziert. Und damit meine ich nicht das Radsportteam. Also da sind wir hier relativ gut aufgestellt. Und ich würde auch, also Fremddiagnosen traue ich mir nur zu, aber nicht on air. Also das machen wir dann in einem anderen Zusammenhang.
Ja, gerne. Ich meinte das jetzt gar nicht mal so, sondern laienhaft, ne?
Nein, das ist natürlich, begünstigt das. Das ist tatsächlich ja auch ein Thema. Also eigentlich ist der Sport ja für den Abbau von Stress sehr gut geeignet. Und gleichzeitig ist der Sport ja einer, der einen wiederum in einen Stress hineinführt, wenn man sich steigern möchte. Und das ist natürlich bei einem Sport wie dem Rennradfahren, das ist beim Laufen übrigens genauso, ist das natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Es lädt Menschen ein, die sehr erfolgs- und zielorientiert sind. Das ist das große Thema. Und das kann ja auch gemessen werden. Also was passiert dann, also beispielsweise mit Stresshormonen und so weiter. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, dass die zu starke Zielorientierung, also du schaffst nicht den Gegenpol zu deiner üblichen Stressorientierung durch den Sport, wenn du dich weiter dieser selben Logik unterwirfst. Und dann hast du natürlich ein ganz großes Problem. Das kann dann tatsächlich auch physiologisch belastend werden, wenn du jetzt durchziehst. Und psychologisch ohnehin. Also wenn du dich selber durch deine Trainingsleistung nicht in Ausgleich bringst. Aber das ist wiederum so eine Sache. Das sagt sich so von außen ganz leicht, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die unter Druck beim Training, also wenn sie sagen, ich gebe jetzt die Höchstleistung, die dabei psychisch natürlich sehr gut abschalten können. Hat ja auch einen Abreaktionseffekt. Wie für mich auch der Gang ins Stadion, wo man mich jetzt im Moment nicht reinlässt, wo ich mit Bierbechern durch die Gegend werfe und teilweise auch mich vor dem Stadion ja immer wieder prügele. Also insofern, das ist ja auch so ein Ding. Also da muss man ein bisschen differenziert hingucken. Grundsätzlich auf der Metaebene kann man schon sagen, der Sport lädt Menschen ein, und die Mechanismen dieses Sports, die belohnen Menschen, die zum Zwanghaften neigen. Das ist, glaube ich, eine sichere Feststellung.
Ja. Ja, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Ich kann mal als Gegenentwurf sagen, und damit schließen wir dann vielleicht auch, dass ich ganz, auch ganz gut, ich habe das ja nicht so, dass ich bin, glaube ich, kannst du bestätigen, ne, dass ich keine besonders zwanghafte Persönlichkeit bin.
Ja.
Ne? Also ich kann sagen, ich habe mit Geduld oder auch dem Zwang zur Geduld 2 gute Erfahrungen gemacht in letzter Zeit. Gitarrenbau ohne klaren, also Ziel war, irgendwann fertig zu werden, diese Gitarre zu bauen. Habe ich geschafft, aber ohne Zeitvorgabe. Einfach nur sagen, ich mache einfach weiter. Wenn es passt, soll kein Stress werden. Also bewusstes Ziel, da formuliert, das soll ein Projekt sein, das nicht stressig wird. Nicht ein weiterer Stressfaktor in meinem Leben wird, sondern einfach nur Spaß und dann ein schönes Ergebnis. Und dann dauert es halt länger, und dann ist es aber irgendwann trotzdem fertig. Ne?
Ja.
Das ist das eine Beispiel. Das andere ist Kindergarteneingewöhnung.
Ich dachte, dieser der Podcast.
Auch da. Dann gibt es sogar drei Beispiele, wo man einfach auch mal Geduld und viel Liebe für den Mitmenschen aufbringen muss. Nächstenliebe.
Schöne Worte.
Christliche Grüße gehen raus an alle HörerInnen dieses Podcasts.
Beichte. Entschuldigung.
Genau. Das ist, finde ich, eine schöne Idee. Wir könnten auch hier so ein Beichtformat jetzt, noch.
Wir hatten 7 Minuten gesagt. Wir sind jetzt wieder bei massiv übers Ziel hinausgeschossen, David.
Ja, aber findest du nicht so ein Beichtformat, dass man einfach hier eine Nachricht hinterlassen kann und sagen kann, ich habe hier beim Rennradfahren letztens einen Regenwurm überfahren oder so und das verfolgt mich noch im Schlaf und jetzt ist das okay? Könnt ihr mich da bitte freisprechen?
Gute Idee.
Die Kanäle sind offen. Geht dann alles bei dir ein auf.
Ideas are a dime a dozen. Das kann man nochmal nachhören.
Ja, genau. So, Tim. Schön. Bis dann. Tschö.
Ciao.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.